Zeittraum. Eine Radioperformance zum ungarischen Volksaufstand 1956 von Iris Disse.
Budapest. Stadt der Träume, Stadt der Tränen. Ich heiße Marika und wurde im Dezember geboren, auf der Flucht. Im tiefsten Winter über den vereisten Grenzfluss. Der Bruder, der die Kleine auf dem Schlitten zog, die Mama kugelrund, damals, vor 50 Jahren. Heute ist es Familienlegende.
Ja, es gehört wohl zu den erschütternden Erlebnissen eines Reporters, das hier mit ansehen zu müssen. Auf Motorrädern, auf Fahrrädern, zu Fuß, in Lastwagen, in Omnibussen kommen die Ungarn hier herüber, denn seltsamerweise hat man diesen Grenzübergang bisher noch nicht gesperrt und eine Völkerwanderung zieht hier an den Zollschranken vorbei. Menschen aus allen Schichten, von den Universitätsprofessoren zu Landarbeitern, Fabriksarbeitern und Eisenbahnern, ganz verschieden gekleidet.
Ich bin Deutsche. Ich spreche kein Ungarisch. Ich mochte es nicht.
Und hier unser Tagesbericht aus Ungarn.
Die Situation in Ungarn hat sich verschärft.
Vor 10 Jahren liquidierte Parteien wieder gegründet.
Ich frage, wie ist die Situation heute in Gyor, in Rab und in
Westungarn? Denkst
mal,
Herr Bogani, ich muss sagen, ich freue mich außerordentlich, dass Sie wieder wohlbehalten bei uns in Wien sind. War es doch geradezu sensationell, als Ihr erster Bericht von den ersten Kampfhandlungen in Budapest in der Öffentlichkeit erschien, wo Sie zwischen Buda und Pest zwischen den Panzern mit ihren Wagen durchfuhren und die Öffentlichkeit von der Härte der Kämpfe in Budapest informierten.
Der Gedenktag dreut. Überall liest man von der Revolution. Der Autor Peter Esterházy regt sich auf, dass eigentlich niemand wirklich wissen will, was damals geschah. Sonst würde man sich nicht mit den herausgerülpsten Plattheiten aus den Medien zufrieden geben. Ich gehöre zu den Nichtwissern. Meine Eltern wollten nie darüber reden.
Wie schön, dass wir uns auch mal sehen.
So suche ich andere Ungarn, die damals zu Exilanten wurden.
Ist meine Freundin aus Ungarn.
So wie meine Familie.
Es wurde verschwiegen, das habe ich als erstes gesagt. Es wurde alles verschwiegen. Irnische, mondane, semmit nem lehetett az 56-os számról. Akkor mindenkinek az jutott az eszébe. Alles. Wir reden nicht davon, dann gab's nicht. Und das hat es auf uns so ausgewirkt, dass wir auch nicht darüber gesprochen haben. Agyon lett hallgatva, nem lett kibeszélve se, hivatalosan se, egyáltalán nem, de valahogy privátként sem. Nicht már Revolution, oder nicht Kontrolle, 56. Und wir wussten, worum es geht. Das dürfte man nicht singen, das dürfte man nicht, überhaupt nicht erwähnen in einer Beziehung, weil das bedeutete die Revolution.
Itt Németországban én mindig magyarnak éreztem magam tulajdonképpen.
Ich habe mich immer als Ungar gefühlt, obwohl ich deutsche Staatsangehörigkeit habe und 50 Jahre tatsächlich hier intensiv lebte. Soha életben nem éreztették a németek, hogy én külföldi vagyok.
Dieser Akzent. Genauso sprachen meine Eltern. Als Schulkind habe ich mich dafür geschämt. Aber das Essen schmeckte bei uns besser als bei den anderen. Zeittraum. In diesen Tagen bin ich zum Ort meiner Zeugung zurückgekehrt, Budapest. Jetzt, 50 Jahre später, möchte ich dabei sein, will ich wissen. Alles um mich herum bleibt auf der Oberfläche. Ich gehe wie mit einem verjazzten Mussorgsky durch Bilder. Geh durch Bilder. Eine tiefe Müdigkeit. Eine Ausstellung. statt meiner Väter, statt meiner Mütter. Vater und Mutter sind nie mehr zurückgekehrt. Im Radio liest Imre Kertész. Er erzählt über das, worüber die Eltern schweigen, die Zeit vor der Revolution.
Emlékszem például, hogy akkor tájt nyár volt, és hogy ez a nyár már mindjárt a kezdetekor szinte tűrhetetlen forrósággal köszöntött be. Emlékszem, hogy ezen a tűrhetetlenül forró nyáron jutott az eszébe valakinek ebben a szerkesztőségben, hogy az úgymond fiatal munkatársakat magasabb, úgymond elméleti oktatásba kell részesíteni.
Ich erinnere mich, dass an einem besonders heißen Abend dieses ungewöhnlich heißen Sommers ein Hauptverantwortlicher dieser Redaktion, ein Hauptpartei, ein Parteihauptverantwortlicher, ein allgemein gefürchteter, noch über dem Chef und verantwortlichen Redakteur stehender, noch verantwortlicherer, hinsichtlich seiner Autorität allerdings sattsam, wenn ich mich dieser Heideggerschen Paraphrase bedienen darf, ins Dunkel gehaltener Hauptverantwortlicher uns, den sogenannten Jungjournalisten, diese sogenannte theoretische Schulung erteilte.
Elméleti oktatásban. Emlékszem, hogy tárva volt a kétszárnyas erkélyajtó, és hogy mennyire irigyeltem az előadót.
Ich erinnere mich, dass die beiden Flügel der Balkontür offen standen und wie sehr ich den Referenten beneidete, weil er so häufig, später quasi schon jede Minute, fast als setze er so die Kommas in seinem Vortrag, zur Abkühlung auf den mächtigen Balkon hinaustrat und erst vor der Brüstung Halt machte, wo er sich jedes Mal über das Gitter lehnte und in die brodelnde Schlucht der Ringstraße hinunterschaute. Und wie ich in dem stickigen Raum jedes Mal voller Sehnsucht an das staubige Blattwerk der Bäume am Straßenrand dachte, das sich vielleicht gerade in der Abendluft bewegte, und an die auf hohen Absätzen schon eilig ihren in der Nebsinhas gelegenen Standplätzen keineswegs heimlich entgegenklappernden heimlichen Prostituierten. Umso auffälliger war, dass der inzwischen krebsrot angelaufene Hauptverantwortliche, dem der Schweiß in Strömen von der Stirn rann, es nach dem Ende des Vortrags gar nicht besonders eilig hatte, auf die Straße hinauszukommen. Im Gegenteil, sich kaum von uns losreißen konnte, einige noch einzeln ins Gespräch zog, bis wir uns endlich doch irgendwie von ihm befreiten und auch ich auf den Balkon hinaustreten und mit einem Seufzer der Erleichterung auf die Straße hinunterschauen konnte, wo eben gerade der Hauptverantwortliche aus dem Haus trat und aus dem schwarzen Auto, das am Straßenrand wartete, eben gerade die bekannten beiden dienstbereiten Männer heraussprangen und dem Hauptverantwortlichen überaus eifrig, wenngleich vielleicht auch ein wenig aufdringlich, in das schwarze Auto halfen. Während in der unerwartet eintretenden Stille, die an solch unerträglichen Tagen manchmal bei Einbruch der Dunkelheit quasi als Höhepunkt oder Orchesterpause den Lärm der Städte für einen kurzen Augenblick unterbricht, plötzlich die Irrlichter, die Straßenlampen aufleuchteten.
Az a kábult tétova, a szakadatlan rémülete és a szakadatlan nevethetnék-e közt hányódó 20 éves fiatalember, én.
Dieser benommene, zögernde, ununterbrochen zwischen Entsetzen und Lachlust hin und her geworfene 20 Jahre junge Mann, ich, nahm allein wahr, dass ein Mensch, der gestern hier noch ein Hauptverantwortlicher war, heute schon mit dem Namen hundeartiger Raubtiere beschimpft und in einem schwarzen Auto jederzeit sonst wohin gebracht werden konnte.
Ja, unerträglich, die 50er Jahre, was ich so bewusst erlebt habe, irgendwie in Ungarn. Es war unerträglich, es war die Hölle.
Die Tage vor der Revolution. Treffen im Untergrund. Tag der fallenden Blätter. Tausend, abertausendmal die 16 Thesen der Studenten, mit der Hand in den Büros aufgeschrieben oder abgetippt, eine Stadt im Vervielfältigungsrausch. Die untergehende Sonne schießt durch Häuserschluchten mir entgegen. Eine Struwwelpeterzeile dreht sich im Kopf. Wo der Wind ihn hingetragen, das vermag kein Mensch zu sagen. Wo der Wind mich hingetragen, das vermag kein Mensch zu sagen. Fremd in dieser Stadt. Wer ist das, die Ungarn? Bin ich das?
Also das Ungarn hat so ein Bewusstsein innerlich, so okay, klein, aber wir sind nicht brechbar, weil Ungarn sehr, sehr viel in seiner Geschichte immer unterdrückt war von irgendeiner Großmacht. Das liegt einfach geografisch, sagen wir mal, ungünstig. Die Türken haben sie dann doch zurückschlagen können nach 150 Jahren. Und diese letzte Herrschaft war dann die sogenannte sowjetische Herrschaft. Und die Ungarn sind trotzdem erstaunlich freiheitsliebend geblieben.
Aus Ingluschach, diesen Hop runter!
Vom Balkon des Radios rufen Studenten in einer Performance die Thesen von damals.
Die 16 Punkte der Studentenschaft. Sofortiger Abmarsch der Sowjettruppen. Freie Wahlen. Imre Nagy Ministerpräsident.
So sonnig und herbstlich klar war es auch vor 50 Jahren. Es begann mit einem Schweigemarsch der Studenten. Als sich immer mehr Menschen anschließen. Tausende, Hunderttausende und später, trotz Schüsse auf die Demonstranten, das ganze Land.
Diese ganze Stimmung, was damals herrschte, eben diese Euphorie, dass jeder jeden wie Bruder und Schwester wahrgenommen hat, plötzlich in der Stadt. Das muss eine Ausnahmezeit gewesen sein, ganz toll. És hogy akkor a szabadság eufóriája volt legalábbis két hétig jelen, mert mindenki átállt. Einstimmig war das ganze Land und inklusive Armee an der Seite der Aufstand. Minket nem lehet megtörni.
Ich kannte keinen, weder Bekannte noch Unbekannte auf der Straße, so der anders gedacht hätte. Es war eine allgemeine Erleichterung, Befreiung. Wir haben, das Ganze ist restlos zu Ende. Das System ist zu Ende. Es war unser Traum, der in Verwirklichung ging.
Wir stehen hier im Niemandsland zwischen Österreich und Ungarn. Die Menge kommt jetzt hierher. Zivilisten, Männer und Frauen, es werden immer mehr. Und sie singen und brechen immer wieder in Rufe aus. Und da drüben am ungarischen Zollhaus, es ist 100 Meter von uns entfernt, da wird offensichtlich jetzt eine Fahne heruntergerissen. Man hat die ungarische Fahne mit dem roten Stern heruntergerissen und hat dafür die alten Farben rot-weiß-grün aufgezogen.
Das größte Schock war diese Aufbrechen der bisherigen Orden.
Und hier an einer Ecke Budapest, ich weiß den Namen nicht mehr, es ist ein ungarischer Name, den man schwer behalten kann, Hier haben sie die Reste des Stalin-Denkmals hergeschleppt und da sind die Budapester Bürger dabei mit Siegen und mit Pfeilen, das, was von diesem Stalin-Denkmal übrig geblieben ist, zu zersiegen und zu zerschlagen.
Október 24-én, 25-én, és nem tudom pontosan, hogy 26-án is, még bementünk a gimnáziumba, auf dem Aufmarschplatz stand eine riesen Stalin-Statue. Ich weiß nicht, als Kind habe ich immer gedacht, das ist mindestens 20, 30 Meter hoch. Unglaublich groß. Ledöntötték a Stalin-emlékművet, ezt a borzalmas, hatalmas nagy Stalin-emlékművet, amit szétfantostak, és hát mindenki megpróbált egy kis darabkát valahogy megkaparintani.
Nehmen Sie das als Andenken mit, oder was machen die Bürger hier?
Nehmen das für Andenken für die vergangene schlechte Zeiten. Man schlägt hinein die zwölfjährige Ärger, was man erlebt hat in diesem Denkmal.
Und in der Klasse haben wir Osztályba, hogy hátra össze tudnánk rakni Stalinnak egyik ujját, vagy lábujját, vagy valamit. Ugye nagyon érdekes dolog lett a Isten. Okay, innen vorgeholtunk, gezeigtunk einander, wir haben gehofft, wir könnten ein Finger oder eine große Zeh oder irgendetwas von Stalin zusammenkriegen.
Diese ganze Konstruktion, die mir so fest als Kind erschien, brach von einer Stunde auf den anderen zusammen. Es war ja alles nur Schein. Diese ganze terroristische Stimmung, der Polizist war ein Gott, der Geheimdienstler oder was weiß ich, das waren alles Übermenschen. Und das Volk war einfach so vollkommen irgendwie da, ohne jede Mitsprache. Und ich sah plötzlich die Polizisten in Unterhose auf der Straße flüchten.
Ziel der Ungarn war es, einen demokratischen Sozialismus aufzubauen. Imre Nagy, der vom Volk installierte Vorsitzende des Ministerrates, war Kommunist.
Aber es ging nicht darum, eine absolute Systemänderung. Zunächst mal.
Ja, also ich kann mich so erinnern, dass sie wollten, dass die Russen raus.
Es war plötzlich ein Gefühl, als ob da ein Weg gibt, was geht und was menschenwürdig ist und funktionieren kann.
Auch Marie Kanto ist auf Spurensuche nach Budapest zurückgekehrt. In ihrem Film Rosenberg wird gezeigt, wie sie, Tochter eines Parteifunktionärs, diese Tage als Sechsjährige erlebt hat.
In der Sozialismus war ja nicht das Geld, aber Privilegien, damit man die Leute bezahlt hat. Am Moment Panikba esett, amikor kütött a forradalom, mert ő ugye bár ott lakott a Rozsadonban egy ilyen villában, és hogy akkor most mindjárt jönnek és elvisznek minket, és elkezdett össze-vissza mindenhova fordulni, de senki nem akarta őt befogadni.
Das Privileg von Maries Familie? Sie lebte in einer prächtigen Villa. Um nicht von Aufständischen gelincht zu werden, flüchtete sie in die Dienstbotenwohnung und tarnte sich als Personal. Die kleine Marie liebte die Enge der winzigen Wohnung.
Und ich habe nur so ein ganz dunkle Erinnerungen, dass ich wahnsinnig glücklich war, weil da endlich in einem Zimmer waren, weil ich ein eigenes Zimmer hatte als kleines Kind. Und ich habe wahnsinnig oft böse Träume gehabt, weil ich mich gegruselt habe. Und da waren jetzt alle da, in einem ganz kleinen Raum. Und das war schön. Und dass ich so gehüpft habe auf so eine Matratze. Und das war auch toll, auf dem Boden, Matratze. Das war alles super aufregend. Ich fand das toll. Und komischerweise erinnere ich einen Traum. Dieser Traum war irgendwie, dass ein sowjetischer Soldat kommt mit einem Fahrrad. Das ist typisch, wie meine Mutter Sachen erzählt hat. Und also er ist natürlich sehr nett und dann gibt er mir sein Fahrrad.
Wieder wird es Nacht in Budapest. Ich gehe noch mal ins Kino. Im Filmpalast Orania gibt es mehrere Filme zu 1956. Dokumentaraufnahmen wiederholen sich in den unterschiedlichen Produktionen. Ich schaue in die jungen, aufgeregten Gesichter und ertappe mich dabei, nach den Eltern zu suchen.
Nagy erscheint, winkt mit dem Hut, tritt jetzt an das Mikrofon. Wir versuchen, seine Rede gleichzeitig ein wenig ins Deutsch zu übersetzen.
Und es ereignete sich das Wunder, dass das ganze Volk einzog.
Ich spreche wieder zu euch, ungarische Brüder, mit warmer, inniger Liebe.
Die Menge ruft Ruski nach Hause, Ruski nach Hause.
Es wird dringend benötigt für die ungarische Freiheit.
Nationalflaggen, junge Menschen mit Rosetten in den Nationalfarben, das Koschubi, die Marseillaise und die Internationale singend. So konnte man mit Farben und Liedtexten beschreiben, wie Budapest heute im Oktober
singt. Es wird dringend benötigt. Röntgenbilder, Blutplasma, Gasesinnesheim, Bände, sogenannte Verbandzeiger, Watte, Leokoplas und
Segítségünket ebben a nehéz helyzetünkben. Röntgen filmet kérnénk sürgősen, gázödéma szérumot,
Wir wollen Freundschaft mit sämtlichen Ländern Westen und Osten, aber wollen keinen Terror mehr. Wir wollen die Russen außer Ungarn sehen und wir wollen...
erschüttern zu wissen, dass wenige Kilometer entfernt ein Volk unter schwersten Opfern...
Und weil wir wollen, dass wir wieder frei sein werden.
Mögen die Menschenopfer
viel, sehr viel Arkose sagten, Seum, Morphium.
Anrührend ist die Verfilmung eines Tagebuchs, geschrieben in den Revolutionstagen von einem 12-Jährigen. Die Zeichnungen des Jungen werden lebendig. Gelb läuft die Leinwand hinunter, der gemalte Panzer fährt los.
Am Abend schrieb ich Tagebuch. Draußen fuhren Panzer. 25. Oktober. 8:20 Uhr stand ich auf, ging zu Jonschi. Wir haben den ganzen Morgen alte Schallplatten gehört, auch das verbotene Kossuth.
Der Junge ist inzwischen ein weißhaariger Herr. Als er nach dem Film die Bühne betritt, will der Beifall nicht enden. Revolutionsalltag.
Ganz plötzlich irgendwie unglaubliche Schießerei und Bombardement und also es war schrecklich und plötzlich knallt sie mir zwei riesige Ohrfeigen, wie ich da noch nie vorher bezogen hatte und wir standen da beide und ich verstand das absolut nicht, ich habe ja gar nichts getan und sie auch nicht. Es wurde auch darüber nie mehr geredet, ich lese gerade.
In den nächsten Dörfern versuchten wir hinzugelangen, damit wir Kartoffeln holen können. Und auf der Straßenbahn, die Straßenbahnschienen auf Görut,
waren die Straßenbahnschienen aufgerissen, die Pflastersteine waren aufgerissen. Es lagen Tote herum. Es war überhaupt nicht auszumachen, welche Seite. Und wir sind über diese Toten drüber gestiegen, nur um irgendwie zu Kartoffeln zu gelangen.
Im Kommunismus waren wir Genossen. In den Tagen von 56 wurden wir wieder zu Juden, sagt Mutter. Das war genau wie im Krieg. Der Nationalismus paarte sich mit Antisemitismus.
Tatsächlich auch solche Dinge gab, dessen man sich in Ungarn vielleicht auch heute noch sich schämen. Wie zum Beispiel, was meine Schulkameradin und mir passiert ist, wie wir aus dem Gymnasium, glaube ich, 25., 26. nach Hause kamen, dass drei junge Kerle uns aufhielten und zu meinen Freundin sagten, du siehst jüdisch aus. Sie nickte. Dann haben sie gesagt, na dann hängen wir dich auf den Laternenpfeil. Dann haben sie ihre Hose mit dem Gürtel abgeschnallt und wollten sie damit beginnen. Und uns blieb nichts anderes übrig, als irrsinnig zu schreien, was aus unserer Kehle rauskam. Und dann kamen von Hinterhof eines Hauses kamen drei Arbeiter und sie haben diese Situation gesehen und mit den eigenen Hosengürtel der Jungs sie so verprügelt, dass sie kaum auf ihren Beinen stehen konnten. Jede kriegerische Auseinandersetzung gebärt Ratten und Helden. Minden háborús összetűzés megszűni a saját patkányait és hőseit.
Alles funktionierte nicht. Also begrub man erstmal die Leute um Kirchen herum. Es waren praktisch alle Kirchen wurden da so Friedhöfgärten. Und da wurde so ein Ungar begraben. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Kämpfer. Und plötzlich erscheint ein Mann mit einem Zeitungspapier unter dem Arm. Und er nahm dieses Teil und legte es in den Grab rein. So zur Seite irgendwie oder am Ende. Und das Problem war, es war ein verbrannter russischer Soldat. Und zwar, wenn die Tanks ausgebrannt sind und dort starben, dann werden die Leute so groß wie kleine Kinder. Er hatte diesen russischen Soldaten so unter dem Arm und wollte irgendwie halt ablegen. Und die Leute drehten durch. Und am Ende wurde er fast gelyncht.
Am Corvin-Theater der Junge mit dem Gewehr in Bronze. Frauen und Kinder legen Blumen nieder, Kerzen brennen. Hier haben sie gekämpft, die Budapester Jungs, einem Panzer nach dem anderen mit Molotow-Cocktails hochgehen lassen. Heroisch?
Ich brauchte nur vor die Tür gehen und da war ich praktisch auf dem Schlachtfeld. Bin ja auch immer rausgeschlichen, meine Mutter wurde wahnsinnig. Nachdem die Russen erstmal verjagt worden sind, stand das alles so, die toten Russen und die ganze kaputte russische Gerätschaften auf der Straße. Und wollte ich das alles sehen. Und diese Leichenteile wurden dann halt immerhin noch zusammengekehrt und in einem Korb getan. Leute haben so ein bisschen geguckt, was ist da drin. Augen und Kopfteile und ähnlich. Und ich wahnsinnig fasziniert. Ne? Da stand noch ein Schild drauf, so wird es jedem Ruski ergehen. Ja, darauf erinnern. Und da hat man mich verjagt, weil das doch irgendwie begann, sich die Erwachsenen zu schämen, so dass man Kinder da irgendwie so Wahnsinn da irgendwie lässt.
Ízéves voltam, pont, és volt egy nagyon vidám játékos kutyánk. A kertben pedig a forradalom leverése után volt egy nagy halom kézigránát. Az a játékos fölkapott egy kézigránátot, és ugye elkezdte szájon a levegőbe dobálni, és hívott, hogy hát menjek vele játszani, mert mit szoktuk el, hogy játszani, hogy eldobom, hogy olyan követte ezt az érzést, és visszahozza. Mondtam, hogy egyen lehet, ez persze nem tett el, akkor el akartam onnan futni, mert nem tudtam, hogy az éles, vagy nem éles. Ez a hülye kutya meg a szájába rohant utána a kézigránáttal, ahol én elrohantam oda, ugyanúgy rohant.
Auf dem Heimweg bemerkte ich in einer Haustür ein kleines Mädchen mit einer Maschinenpistole in der Hand. Als ich auf es zutrat, sah ich, dass es tot war. Es war 11, höchstens 12 Jahre alt. In seiner Tasche fand ich einen sauber zusammengefalteten Zettel, auf dem in kindlichen Schriftzügen geschrieben stand: Liebe Mama, der Bruder ist tot. Er sagte, ich soll auf sein Gewehr aufpassen. Es geht mir gut. Ich gehe jetzt mit Freunden. Kuss, Kati.
In der Abenddämmerung auf einem Abrissplatz. Mit echten Panzern kann man sich mit echten Kostümen dabei filmen lassen, wie man Revolution spielt. Und dann eine DVD mit nach Hause nehmen.
Hát azért elég eset az örök. Meg az ilyen tűzoltó autókat lefényképezem a gyerekeknek.
In der kleinen Straße hinter dem Korvinkös stoße ich auf weitere russische Panzer. Es ist abends, wird gespenstisch. Kinder turnen drauf herum, ein Junge fasst vorn ins Rohr. Ein Impuls, ihn wegzuziehen. Die schmutzig grauen Häuser wurden nie renoviert. Man sieht die Einschusslöcher. Eine Ladenreihe, eine Wohnung und eine Bar wurden eingerichtet wie damals. Alles im 50er-Jahre-Stil. Selbst Originalautos stehen vor der Tür.
Ich war ja 10. Ziemlich gut gewachsen und ich habe ja Munition geschleppt. Jeder durfte da mitmachen. Auch Kinder und auch Greise. Jede, würde ich sagen. Also.
Über die Elisabethbrücke wird eine riesige Fahne aufgehängt. Symbolträchtig mit einem Klecks blauer Farbe, wo der rausgerissene russische Stern ein Loch im Tuch hinterlassen hatte. Damals eben. Was waren das für Tage, als man dachte, die Russen wären abgezogen?
Sehen Sie, ich bin ein Revolutionär. Das ist eine Überraschung für mich auch. Ich habe 4 Kinder, bin ein Ingenieur und vor einer Woche interessierte mich hauptsächlich Fußball. Jetzt aber, unsere Führer haben so viel gelogen.
Was sind Ihre Vorstellungen, was erreicht werden soll?
Außenpolitik, Unabhängigkeit und keine Betonung einer russisch-ungarischen Freundschaft. Aber auch, wir wollen keinen Krieg. Und Innenpolitik, Freiheit, freie Wahlen, Demokratie, aber wahre Demokratie.
Ich gehe in die Brody-Schandor-Straße zum ungarischen Radio. Von hier fielen die ersten Schüsse von der Polizei in die Demonstranten. Hier wurden die Lügen des Systems verbreitet.
Achtung, Achtung! Das Innenministerium verordnet Ausgehverbot.
Rend
Die Budapester Bürger werden aufgerufen, ihre Radios in die offenen Fenster zu stellen. Notch Imre wird gesendet. Achtung, Achtung! Auf der Kettenbrücke haben sich 120 Konterrevolutionäre ergeben.
Der 20. Oktober 2006 im Magyar Radio. An den Wänden hängen Fotos der Revolution. In verschiedenen Studios sind Künstler eingeladen, Szenen zum Revolutionsgeschehen zu inszenieren, die teilweise live gesendet werden. Zutritt zu dieser Radioprozession haben aber nur noch geladene Gäste. Aus Angst. Bei den Ausschreitungen vor wenigen Tagen wollten Randalierer auch ins Radio eindringen, um die Symbolik von 56 zu schänden, sagt ein Journalist. Viele alte Kämpfer sind gekommen, nicken ernst, sind gerührt. Was für kleine Eingeständnisse hatte man damals den scheidenden Russen gemacht?
Die Verhandlungen haben dann geendet auf einmal, gut, wir machen jetzt einen Waffenstillstand und die Führer des ungarischen Aufstandes, bitte kommen Sie ins sowjetische Hauptquartier und da werden wir die Details unterschreiben. Also solche Sachen hat man in der Zeitung gelesen. Und wir werden darauf bestehen, Russen, wir werden nur darauf bestehen, dass unsere Ehrenmale, die überall im Land zerstört waren, Ehrenmale gepflegt werden. Das kann man.
Auf den endlosen Gängen des alten Radiogebäudes höre ich Schlager, die meine Eltern in Deutschland beim Frühstück Sonntagmorgens genossen, wenn sie zusammen die Feiertags-HB rauchten. Diese Schlager durfte man in der sozialistischen Ära nicht spielen, aber im Oktober hörte man sie plötzlich im Radio.
Sozialistischen Ära, da durfte man nicht sagen, es geht, wie es geht. Ja? Das müsste eine zielgerichtete
Aufbauarbeit
sein. Ja? Also man kann nicht so leben, dass wenn es kommt, dann kommt. Ja?
Eine Schulklasse spielt ein Musical ein. Der Musiklehrer schwitzt und dirigiert.
Im Morgengrauen sind die sowjetischen Truppen eingedrungen und haben unsere Hauptstadt angegriffen. In der offensichtlichen Absicht, die ungarische demokratische Regierung zu stürzen. Unsere Truppen stehen im Kampf.
Das Mädchen hinter dem Trompeter flirtet, massiert ihm diskret die Schulter, kuschelt sich an. Der Held, Imre Nagy, wird von 6 singenden Fräuleins umtanzt. Der Trommler macht Dönekes, die Geigerin unterdrücken ihr Lachen.
Ehhez, bár talán mondanom sem kell, de természetszerűen hozzátartozik még, néhány nappal később tankok bukkantak fel.
Zu der Geschichte, obwohl ich es vielleicht nicht erst sagen muss, gehört natürlich noch, dass in derselben Straßenbiegung wenige Tage später Panzer auftauchten. Vor Eile, Aufregung, Angst, fast schwankend, hielten sie beim Drehen immer einen Augenblick inne und obgleich die Straße, die Gehwege, der Bezirk, die Stadt alles leergefegt war, nirgends ein Mensch, nirgends ein Laut, nirgends eine Seele, gaben diese Panzer, gewissermaßen auch dem vielleicht aufkeimenden Gedanken noch zuvorkommend, jedes Mal einen, exakt nur einen einzigen Kanonenschuss ab, bevor sie weiterratterten. Weil aber die Schießstellung, die Richtung und die Flugbahn immer die gleichen waren, schossen sie tagelang immer auf dieselben in der ersten Etage gelegenen Fenster, Haus und dann Zimmerwände desselben alten Jugendstil-Mietshauses ein, sodass die dort klaffende Höhlung schließlich aussah wie der in letzter Verwunderung weit aufgerissene Mund eines Toten, dem man nun auch noch alle Zähne einzeln ausschlägt.
Csatában a terét rohadt le, Eduard. Neved képvisel helyteni. Nem én, hogy megszivált. Emléke sír a lantom még, rohadt le, Eduard. Átok fejedre minden dal, melyet szemmel szivált. Meglátom én! Parancsot át, király rettenetest! Vágjál, aki ellen szegél, minden vers énekest!
Kilometerlang zieht sich ein rot-weiß-grünes Band die Donaupromenade entlang. Als ich die Brücke überquere, sehe ich, dass es hunderte plakatgroße Fahnen sind. Kunststudenten aus ganz Ungarn haben je eine gestaltet. Ketten, die reißen, Rosen, Panzer, Mädchen mit Gewehr, alles in rot-weiß-grün. Ungarische Einheit in der Vielfalt. Dazu eine Toncollage und das Wummern der Donaudampfer, die in die untergehende Sonne hineinfahren. Auf dem Kossuth-Platz. Demonstranten kampieren in Zelten vor dem Parlament. Die Rechten wollen die Revolution vereinnahmen. Wie widersinnig. Für mich sind die Kämpfe von 1956 ein Symbol für die Einigkeit des ungarischen Volkes. In Sympathiekundgebungen drückten auf der ganzen Welt Menschen ihre Bewunderung für die um ihre Freiheit kämpfenden Ungarn aus. Dagegen stand das Zögern der Realpolitiker. Die Neue Züricher Zeitung schreibt:
Am vierten Tag des Aufstands, dem 27. Oktober, erklärte der US-Außenminister Allen Dulles, die amerikanische Regierung betrachte die osteuropäischen Staaten nicht als potenzielle Alliierte. Damit die sowjetische Führung, die selbst zögerte, es auch ja begriff, der Westen würde nicht versuchen, aus der Situation Vorteile zu schlagen. Doch gleichzeitig ging Radio Free Europe zum Angriff über, versorgte seine begierigen Hörer mit Ratschlägen zum Partisanenkrieg und machte unmissverständliche Andeutungen zum unvermeidlichen amerikanischen Einmarsch.
Die Russen kamen. Der Westen zog sich zurück.
Ősziesre fordult az idő. Néhány csendesebb nap következett. Odalent is persze, de kivált az ablakon kinézve láttam, mennyire megváltozott az utca.
Plötzlich jagte ein jeepartiges Auto heran, den Kühler völlig von den britischen Farben blau-weiß-rot einer englischen Flagge umhüllt. In rasendem Tempo brauste es durch die zu beiden Seiten dicht auf den Gehwegen gedrängte Menge, aus der es zuerst vereinzelt, dann immer stärker, offenbar als Zeichen der Sympathie, zu applaudieren begann. Ich sah das Auto, nachdem es an mir vorbeigerauscht war, jetzt nur noch in der Rückansicht. Und in diesem Moment, als der Applaus sich auszudehnen, fast massiv zu werden schien, streckte sich aus dem linken Seitenfenster zögernd, zuerst fast widerstrebend, eine Hand heraus. Diese Hand war von einem hellen Handschuh umschlossen. Ich sah ihn zwar nicht aus der Nähe, nehme aber an, von einem Hirschlederhandschuh. Und sie bewegte sich, wahrscheinlich als Antwort auf den Applaus, einige Male vorsichtig und parallel zur Fahrtrichtung des Wagens hin und her. Es war ein Winken, eine freundliche, grüßende, vielleicht ein wenig anteilnehmende Bewegung. Es war darin auf jeden Fall vorbehaltlose Zustimmung und nebenbei auch etwas von dem sicheren Bewusstsein, mit dem diese handschuhumhüllte Hand bald das Geländer der von einem Flugzeug auf dem Beton herabgelassenen Treppe berühren würde, bei der Heimkehr in das ferne Inselreich. Dann war alles, Auto, Hand und englische Flagge, in der Straßenbiegung verschwunden und der Applaus ebbte langsam ab.
Attention, attention. This is Free Kossuth Radio. Attention, attention. Ici Radio Kossuth Budapest. Monsieur Inramod, président du Conseil de la République populaire hongroise, à cette matin,
Minister Präsident des Ungarischen Volksrepublik. Heute frühmorgen haben die sowjetischen Truppen der ungarischen Hauptstadt angegriffen.
Sokan kérdezték, miért nem mentem el a többi 200 000-rel Pestről. Láttam az égő, romba tölt várost, szülőföldemet, és azt mondtam, innen nem mehetsz el. Ich sah das brennende Budapest, und dachte mir, ez war so schön. Du wolltest hier leben, und was man... Du kannst da nicht weggehen. Du darfst nicht in die Stadt, in die Bursche, kannst du nicht den Stich lassen. Meine Güte, und ich konnte es niemand sagen.
Die Russen kamen. Tote liegen auf der Straße, viele fliehen, andere schießen.
Mit Mühe und Not kam ich dann nach Österreich. Das kam mir vor wie Kitsch-Postkarten, ein Land, wo alles gibt. Ich habe auf Brattauben gewartet mit offenem Mund, aber es kam nicht.
Musik
Und ich habe dann auch an diese armen Menschen gedacht, die Armen, die verlassen mussten Ungarn, also weil Hunderttausende sind damals weg und für mich waren das so Tote, weil ohne Ungarn zu leben, das ist wie tot.
Oktober 2006. Mein Flug zurück nach Berlin ist abends, aber schon mittags bin ich auf dem Flugplatz, da aus Sicherheitsgründen die Straßen gesperrt werden könnten. 56 Staatsoberhäupter kommen nach Budapest, um den Tag zu würdigen, an dem ein Volk aufstand, für seine Freiheit und sein Recht auf eine eigenständige Entwicklung.
Die Krawalle hatten die Feiern zum Gedenken an den Volksaufstand vor 50 Jahren überschattet.
Im Fernsehen abends sehe ich, dass Hooligans und rechte Schläger wieder randalieren, eine Demo, die in Gewalt endet. Die Regierung und die rechte Opposition gedenken der Revolution getrennt, zeitlich versetzt, in einer bizarren Choreografie. Plötzlich ein Panzer fährt durch die Menge. Nach wenigen Metern bleibt er stehen. Vor der Synagoge werden antisemitische Parolen skandiert. Karl Marx sagt sinngemäß, in der Geschichte passiere alles zweimal. Einmal wirklich und einmal als Farce. Ein Gefühl von Überdruss, fast der Beschämung, stellt sich ein. Laut Peter Esterházy hat das Land die Erinnerung an 56 schon wieder verloren. Sie ist nunmehr bloß eine parteipolitische Beute. Ich bin ihm dankbar für diese Worte.
Sie hörten Zeittraum, eine Radioperformance zum ungarischen Volksaufstand 1956 von Iris Disse. Zitator Uwe Müller. Marika Iris Disse. Im O-Ton sind zu hören Maria Jelinek, Judith Gerlocki, Gabor Altoray, Anatol Lux, Balint Balla, Mari Kantu. Komposition Iris Disse. Saxophon Viktor Tod. Bass, Percussion David Höhner. Knochenklavier Christoph Dabasch. Orgelkomposition George Ligeti. Schlager der 50er Jahre, die Schauspielgruppe Kritterchör. Ton Peter Awa. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Iris Disse. Dank an das Goethe-Institut Budapest. Eine Produktion der Hörspiel- und der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem ungarischen Radio 2006.